getan, eure Wertschätzung hier für diese Runde zum Ausdruck zu bringen. Und auch ich freue mich unglaublich, hier mit meinen Brüdern und Schwestern wieder zusammenkommen zu können. Ich bin überzeugt, dass wir herrliche Tage hier verbringen werden, 4 an der Zahl, in geistiger Gemeinschaft und Erbauung. Aber ganz ehrlich, ich freue mich auch auf etwas anderes noch, nämlich auf die wunderbare, exquisite Gastfreundschaft des Hauses Gerber hier und nicht zuletzt auf Esthers gute Hausmannskost, die sie trotz ihrer vielen... Jawohl, die sie trotz ihrer vielen Arbeit uns immer mit einem freundlichen Antlitz anbietet. Und natürlich auch den Schwestern, die da mithelfen, ein besonderer Dank. Im Allgemeinen ist es ja üblich bei einem Einstand, es ist jetzt mein Debüt hier und darf den Startschuss zur Gott ist einer Konferenz 2017 geben, einen Einstand, eine Runde sozusagen auszugeben. Will ich auch gerne tun. Nur wer jetzt an Leberkäse oder Weißwürste denkt, den muss ich leider enttäuschen. Bei uns in Franken ist das so üblich. Ich weiß nicht, was im Schwabenländle so angeboten wird. Maultaschen. Ja. Okay. Ja, ich weiß, da gibt es einen Krieg und da will ich jetzt nicht eingreifen. Ja, und mein Beitrag soll eigentlich auch eher mit dem Mund sein. Geistliche Speise möchte ich hier vermitteln. Wem das jetzt so wenig ist, dem kann ich sagen, meine Frau hat 2 Torten gebacken, aber das muss dann wohl reichen. Ja, was erwartet euch? Neben bekannten Dingen, das eine oder andere Neue, möchte ich euch vorstellen. Aber ihr dürft sicher sein, es ist bestimmt nicht dogmatisch zu verstehen. Ich habe aber viel Zeit in Forschungsarbeiten gesteckt. Da könnt ihr sicher sein, dass ich auch nicht leichtfertig aus dem Bauch heraus philosophieren werde. Exegetische Werke habe ich kaum konsultiert, fast nur immer das Wort Gottes. Das wollte ich deshalb tun, weil ich auch an einem kleinen Buch arbeite, das ich einem Arbeitskollegen, einem ganz lieben Bruder zu verdanken habe, der jetzt mein Arbeitskollege ist. Der hat mir eines Tages klargemacht, Dieter, verschwende doch deine Zeit nicht so. Bring doch das, was du so an Gedanken hast, mal zu Papier. Ja, und das habe ich dann auch getan. Natürlich kann ich das nicht so professionell, wie er es getan hat. Er hat nämlich ein wunderbares Werk herausgebracht. Es geht gerade in die 2. Auflage. Heißt Geschichte und Gott. Axel Schweiger, der Name des Autors. Und das ist ein Name, den ich nur, ein Werk, das ich nur empfehlen kann. Das war jetzt Schleichwerbung, gell? Aber das darf ja auch mal sein. Ne? Mein Büchlein hat auch einen Titel und den findet ihr hier auf der Leinwand. Wer ist der Gott unseres Herrn Jesus Christus? Und das ist auch das Thema des heutigen Abends. Den meisten wird diese Themenfrage nicht irritieren, denke ich mal. Aber vielleicht gehörst du zu denen, die gewohnt sind, Jesus als Gott zu sehen oder ihn gar anzubeten und bist nun über so eine Frage überrascht. Ich lade dich ein, einige Textzeugen mit mir gemeinsam jetzt zu untersuchen. Und Jesus sagt ja mal, 2 oder 3 Zeugen müssten genügen. Erstaunlicherweise haben wir es hier mit einer so großen Anzahl von Textmaterial zu tun, dass wir das unmöglich hier am heutigen Abend erledigen könnten. Aber ihr könnt schon mal Epheser 1 aufschlagen und da habe ich etwas hier vorbereitet. Das ist ein Katalog, eine Liste mit Textstellen, die gelesen werden. Wenn also jemand Bibelstellen direkt mitlesen will, die kommen der Reihe nach, so wie sie dastehen, dann könnt ihr schon vorher die Bibel aufschlagen, dass wir da auch ein bisschen Zeit da sparen. Epheser 1, 3 und 17. Gepriesen sei der Gott, Entschuldigung, bin ich jetzt schon eins zu weit? Nein, wir wollen es erstmal aufschlagen. Gut, ich bin jetzt eins zu weit. Also vorweg noch zu sagen, bei diesem Thema geht es nicht um den Charakter Gottes. Wer das jetzt gemeint hat, dass ich jetzt auf den Charakter Gottes eingehe, der wird mich jetzt der Themaverfehlung bezichtigen. Das nehme ich auch hin. Ich werde mich nicht wehren. Ich will aber aufzeigen mit diesem Titel, dass Jesus einen Gott hat über sich. Und dass Gott und Jesus personal nicht identisch ist. Es gibt zwei göttliche Individuen mit einer eigenständigen Persönlichkeit. Wenn wir jetzt in der Bibelkonkordanz einmal nachsuchen und sehen, wie oft der Gott unseres Herrn Jesus Christus, dieser Passus Gott unseres Herrn Jesus Christus vorkommt, dann werden wir in Schlachter 2000, das soll unsere NT-Basisbibel sein, fündig. Wenn ich jetzt andere Übersetzungen verwende, dann sage ich das dann auch. Vom AT her werde ich die Elberfelder 1905 verwenden. Also hier, Epheser 1, 3 und 17. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Vers 17. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Zweimal erscheint hier der Passus Gott unseres Herrn Jesus Christus, Vater der Herrlichkeit auch bezeichnet, der den Geist gibt, um ihn, wen? Den Vater, zu erkennen. Was ganz klar mit Johannes 17,3 korrespondiert, Text, den wir alle kennen, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also der allein wahre Gott, allein Monos, klingt wie Monotheismus, ne? Im Unterschied jetzt zum Gesandten, einer, der sendet und einer, der gesandt wird. Das sind zwei Individuen. Und sie zu erkennen, ist das ewige Leben. Wie einfach eigentlich und wie wunderbar. Aber leider ist diese einfache Wahrheit im Laufe der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mystifiziert worden. Und zwar von christlich-griechischen Philosophen, könnte man sagen, den sogenannten Kirchenvätern. Es entstand ein heiliges Geheimnis, weit entfernt von Schrift und, sage ich mal augenzwinkernd, auch Grammatik. Warum sage ich das? Weil neben dem Nominativ Gott hier auch ein Genitiv vorhanden ist. Und der Nominativ und der Genitiv können nie immer ein und dieselbe Person oder Sache bilden. Es ist immer ein Unterschied da. Es sei denn, es steckt wieder ein weiteres trinitarisches Mysterium dahinter. Ein grammatikalisches diesmal. Ich will nicht auf die weiteren Verse jetzt eingehen. Ich sage sie nur, dass man sie vielleicht im Nachhinein nochmal studieren kann, wenn man das dann auf Audio hört. Es sind noch 6 direkte Bibelstellen, die auf den Gott unseres Herrn Jesus Christus hinweisen. Römer 15, 6, 2. Korinther 1, 3, 2. Korinther 11, 31, Kolosser 1, 3, 1. Petrus 1, 3, Offenbarung 1, 6. Und jetzt folgen nicht 2 oder 3, sondern 24, mindestens 24 Stellen, die eine deutliche Trennung machen zwischen diesen beiden Geistpersonen. Und der Titel Gott wird stets auf den Vater angewandt. Wie zum Beispiel in Römer 1, 7. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus. Oder dann 2. Johannes 1, 3. Das habe ich gerade gelesen, da heißt es nämlich noch weiter. Und dem Sohn des Vaters. Und Römer 1, 7, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also, es gibt jetzt neben diesen zwei noch 22 andere Texte, die ganz klar zwischen diesen beiden geistlichen Personen unterscheiden. Eine erdrückende Textmenge. Sie wird noch im Anhang folgen, dann, wenn es ist dann auch abrufbar im Internet. Daher konnte Paulus an die Korinther schreiben, 1. Korinther 8, 5 und 6. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, wie es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn, und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Und hier heißt es einen Gott. Heis steht da nicht, das ist nicht ein unbestimmter Artikel, sondern das ist eine Kardinalzahl, die ganz klar und deutlich eins ausdrücken will. Und einen Herrn gibt es auch nur. Wie in Epheser 4, 4 bis 6. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, heis kyrios, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, heis theos, kai pater, aller und über allen und durch alle und in euch allen. Also die Einmaligkeit wird hier durch dieses griechische Wort heis herausgestellt. Und dieser Glaube an diesen einen Gott hat eine ganz lange Tradition. Er begründet den biblischen Monotheismus. Und das wichtigste Glaubensbekenntnis eines Juden war das sogenannte Shema Israel. Es gibt hier einige, die das können. Wer kann es mal aufsagen?
Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad.
Wow, wunderbar. Ne? Das geht runter wie Honig. Ne? Ja. Und dieses Shema, das bezeugt, dass es nicht ein einziger Gott ist, denn es heißt, höre Israel, Jehova oder JHWH, unser Gott ist ein einziger JHWH. Nicht ein einziger Gott, ein einziger JHWH. Und der ist nicht teilbar, der ist in keiner Göttertriade unterzubringen. Selbst am Sterbebett, wenn gläubige Juden die letzten Minuten ihres Lebens erlebten, da haben sie, wenn sie auch nicht mehr dieses Schema ausdrücken konnten, haben sie doch noch eines hervorgebracht. Echad und einer. Ja, das war für ihnen ganz wichtig. Und so sehen wir, dass es auch für Gott wichtig war, seinem Volk dieses Glaubensbekenntnis wichtig zu machen, weil er wusste, es gibt viele Göttertriaden in der ungläubigen Welt, die ihm alle ein Gräuel waren. Und zweifellos sah er auch die Entwicklung in seinem heidenchristlichen Volk voraus. Das unbiblische Konstrukt einer Göttertriade, die Dreieinigkeit, sie meint keine Dreieinheit, damit hätten wir kein Problem, wenn wir den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist in eine einheitliche Form da ausdrücken würden, dass sie zusammengehören. Ja? Aber sie meint mehr. Sie meint, dass ein Mysterium, dass drei Gottheiten erst in ihrer Summe Gott ergeben. Eins und eins und eins ist eins. Und das, liebe Zuhörer, ist nicht nur eine mathematische Unmöglichkeit, das lehrt die Bibel an keiner Stelle. Keiner kann das erklären. Deshalb ein Geheimnis, das keiner versteht und verstehen darf. Und das ist auch praktisch. Und wer es nicht glaubt, der hat gegen ein Dogma verstoßen und ist ein Ketzer mit bekannten Konsequenzen. Jetzt überlegt mal, wenn wir jetzt hier einen Gerichtsprozess in dieser Frage hätten und wir könnten einen Kronzeugen einladen, der hier eine Aussage machen könnte. Würden wir da nicht Jesus Christus einladen und ihn fragen, Jesus, sag mal, bist du wirklich der allmächtige, allein wahre Gott? Und was denkt ihr, was Jesus da sagen würde? Würde er uns nicht hinweisen auf Matthäus 27, 46? Habt ihr nicht gelesen? Habe ich nicht, als ich am Kreuz hing und Eli, Eli, lama sabachthani ausruf? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Glaubt ihr, ich habe zu mir selber geschrien? Oder Johannes 20, 17, als ich zu Maria sagte, jetzt geh mal voraus und sag den Jüngern Bescheid, ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Sage meinen Brüdern, hat er dann auch noch gesagt. Ja, glaubt ihr denn, dass ich da zu mir selber auffahren wollte? Wie könnte der allmächtige, allein wahre Gott Menschen als seine Brüder bezeichnen? Nein, Jesus reiht sich bei seinen Jüngern ein. Er betrachtet den gemeinsamen Vater als ihren gemeinsamen Gott, der anzubeten sei. Johannes 4, 22 und 23. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und sie ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Hätte Jesus hier sagen dürfen, wir beten an, wäre das nicht irreführend? Zumal doch der Vater der Adressat der Anbetung hier ist. Und hätte Jesus nicht hier Gelegenheiten gehabt, auf seine Anbetung als der allein wahre Gott hinzuweisen? Sicherlich, aber er hat es nicht getan. Er gab dem Vater, seinem Gott, alle Ehre. War es im Himmel anders, als er als verherrlichter Sohn dort war? War er dann Gott? Von wem kamen die Sendschreiben letztendlich, die er den Gemeinden gab? Von seinem Gott. Und in denen hat er fünfmal von seinem Gott gesprochen. Offenbarung 3,2, da spricht er von seinem Gott. Oder Offenbarung 3,12, viermal in diesem Text. Vom Tempel meines Gottes spricht er da. Vom Namen meines Gottes, von der Stadt meines Gottes, die herabkommt von meinem Gott aus dem Himmel. Ja, das ist also schon sehr klar, wie die Bibel mit dieser Thematik umgeht. Und jetzt verstehen wir auch Paulus, wenn er von einer Zeit spricht, in der der Tod besiegt sein wird, dass dann auch sich der Sohn dem unterwerfen wird, der ihm alles unterworfen hat, sodass Gott, muss ich genau hinschauen, alles in allen sei. Ja? Also hier sehen wir, dass Jesus kann unmöglich Gott selber sein. In Disputen mit Vertretern der Dreieinigkeit kommt sehr oft, und zwar sehr schnell, ein bestimmtes Zitat. Ja, aber es heißt doch mein Herr und mein Gott. Da wollen wir mal dabei bleiben und uns das mal anschauen. Nach der jetzigen Beweislage, was ich jetzt hier vorgebracht habe, ist das jetzt eher marginal. Dieser eine Text kann nicht das alles umwerfen, was ich jetzt hier gebracht habe. Ich will aber trotzdem darauf eingehen, weil dieser Text ist ein biblischer Text, er ist von Gott gehaucht und deswegen wollen wir ihn ernst nehmen. Aber wir fragen uns als erstes, wie reagierte denn Jesus, als der Thomas das gesagt hat? Es gab keine Zustimmung und keine Glücklichpreisung. Die gab es nämlich schon mal beim Petrus. Ne? Da hat Jesus gefragt, wer er sei. Und er sagte, du bist der Christus, du bist der Sohn Gottes. Glücklich bist du, Petrus. Ne? Hätte er den Thomas jetzt auch glücklich preisen können, oder? Schon. Aber er hat es hier nicht getan. Im Gegenteil, Jesus war es viel wichtiger, ihm eine Lektion zu verpassen. Ne? Wegen seines Unglaubens oder Kleinglaubens, wie man das auch sagen will. Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Bemerkenswert, eine Woche vorher. Ein paar Verse, Vers 17 vorher. Wie gesagt, eine Woche, sieben Tage. Da kam eine Nachricht von Jesus über die Maria. Ich habe es schon erwähnt. Und da kündigte er die Himmelfahrt an zu seinem Gott und zu eurem Gott. Diese Information hatte auch der Thomas. Ja? Und er wusste, dass dieser Jesus zu seinem Gott auffahren würde. Und da kann es einfach nicht sein, dass er zu sich selber eben auffahren wollte. Und Thomas hatte noch eine andere Info. Als sie das letzte Passa feierten, da hat Jesus am Ende sehr viel noch gesprochen über die Liebe des Vaters zu seinen Jüngern. Und da sagte er jetzt, und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Wir werden kommen. Es sind zwei Personen, vom Heiligen Geist ist hier keine Rede. Warum sollte der Thomas denn nicht an diese beiden Personen gedacht haben, als er Jesus sagte, mein Herr, und die Hände zum Himmel reißend und mein Gott ausgesprochen haben? Vielleicht hat er hier besser unterschieden, als viele meinen. Und dann wäre es auch verständlich, wenn Jesus ihn nicht korrigiert hat. Selbst wenn das jetzt nur Philosophie ist, könnte es einfach hier nur ein Verständnisproblem sein mit dem Begriff Gott. Gott, Theos oder analog El oder Elohim, das sind keine geschützten Bezeichnungen. Das sind Titel mit der Grundbedeutung starker oder mächtiger. Finden Anwendung natürlich in der Hauptsache auf Gott selber, aber auch auf Menschen. Johannes 10, 34, da werden sie Götter genannt. Habe ich nicht gesagt, ihr seid Götter. Da könnten wir an Propheten denken, an die das Wort Gottes erging, allen voran an Moses, der seinem Bruder Aaron zum Elohim werden sollte. Ja? Kennt ihr die Textstelle? Sicherlich. Ja? Er sollte ihm zum Gott sein. Andere Geistwesen werden auch Gott genannt. Der Messias selber in Jesaja 9, 5 wird El genannt, aber nicht El Shaddai, sondern El Gibor, starker Gott. Dann Engel werden Elohim genannt, Psalm 8, Vers 6. Und selbst unser Widersacher Satan wird als Theos tu Aionos bezeichnet, der Gott dieser Welt oder Weltzeit. Also wir sehen, es könnte einfach nur ein Verständnisproblem sein, das wir heute haben, wenn Thomas hier zu Jesus Gott wirklich gesagt hätte. Und dass das gar nicht jetzt wirklich unbedingt allmächtiger Gott heißen muss. Und interessant ist hier, es gibt noch eine zweite Herr- und Gottstelle. Habt ihr das gewusst? Natürlich nicht in der Form mein Herr und mein Gott, sondern unser Herr und unser Gott. Die steht in Offenbarung 4,11. In der Elberfelder Bibel heißt es, du bist würdig, o unser Herr und Gott, zu nehmen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht und so weiter. Ist das auf Jesus bezogen? Nein, das ist hier wieder Gott, der Allmächtige, der Vater, das ist kein Christushymnus. Wenn wir einen Vers vorher lesen, da fallen die 24 Ältesten nieder, aber da heißt es nicht proskeneo, sondern heißt es erstmal petto, da ist ein physisches Niederfallen gemeint. Und beten den an, proskyneo, jetzt kommt's, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und so weiter. Und dann haben wir den Vers ja gelesen. Also hier müssen wir genau hinschauen. Und da ist noch keine Spur vom Lamm. Und das Lamm kommt erst später, im Kapitel 5, ne? Im Vers 8. Und da fällt man auch vor dem Lamm nieder. Aber es heißt nicht proskyneo, es heißt petto. Da ist das physikalische Fallen erst einmal gemeint. Und dieses Petto kommt 90 Mal in der Bibel vor, davon 78 Mal körperlich und oft negativ sogar. Und nur 12 Mal rückt es in die Nähe von Respekt, Verehrung oder Anbetung. Und bedarf aber einer klaren Hinzufügung der Absichtserklärung. Also niederfallen und dann muss etwas geschehen. Zum Beispiel Matthäus 2,11, die Magoi, sie fielen nieder und huldigten ihm. Das Niederfallen alleine ist keine automatische Anbetung. Die anderen Bibelstellen, die man hier anführen kann, werden im Anhang erscheinen. Also Offenbarung 5,8 ist keine dezidierte Proskynese des Lammes, nur ein respektvolles Niederfallen, wie es auch Propheten und Könige es duldeten, aber nie darin eine persönliche Anbetung verstanden haben. Interessant ist auch Offenbarung 3,9. Da spricht Jesus von den falschen Juden aus der Synagoge des Satans. Ganz schöner Tobak, ne? Und sie sollen sich niederwerfen. Und hier heißt es proskyneo, vor den Füßen der Gemeinde Pergamon. Und hier ist natürlich keine Menschenverherrlichung oder Anbetung der Gemeinde gemeint, sondern sie sollten respektvoll anerkennen, dass Jesus sie geliebt und nun seine Vertreter sind. Und Jesus ist auch Vertreter von seinem Vater. Und wenn man sich vor ihm niederwirft, ist das noch lange keine Anbetung, sondern es ist der Respekt, weil Jesus der Vertreter Gottes ist. Ein weiterer Gedanke oder ein Gottestext für Jesus soll in Hebräer 1, Vers 8 stehen. Kennt ihr den? Ja, ne? Lachst. Aber von dem Sohn, wird er noch gesagt, von dem Sohn jetzt. Dein Thron, o Gott, wert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Hier zitiert Paulus Psalm 45, 7 und 8, ein Psalm der Söhne Koras über den Messiaskönig. Dein Thron, o Gott, ist immer und ewiglich. Ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Genossen.
Wie bitte? Aber ist aus dem Hebräer.
Das ist aus Psalm 45, 7 und 8 zitiert. Und das ist jetzt verwirrend. Einmal wird der Messias angeblich als Elohim bezeichnet und dann zum anderen wird er wieder von Elohim gesalbt. Wie kann das sein? Ich zweifle das an, weil ich einen begründeten Verdacht habe. Eine These möchte ich euch vorstellen, die ihr dann auch beurteilen dürft. Passt also gut auf. Meine Vermutung ist die, dass viele Übersetzer, offenbar Trinitarier, den Text so haben möchten, ohne eine weitere Möglichkeit in Betracht zu ziehen. So entstand wie selbstverständlich eine Einheitsübersetzung, die einzig und allein nur der Trinität dienen kann. Um es vorwegzuschicken, ich behaupte nicht, dass diese Übersetzung falsch ist, aber sie ist nur eine Möglichkeit. Und wie gesagt, widersprüchlich. Es gibt eine Alternative, die meines Erachtens die sinnvollere und die logischere ist. Das Bemerkenswerte, dass der hier gebrauchte Vokativ, also die Anrufeform, O Gott, nicht mit dem üblichen, eindeutigen Omega ausgedrückt wird, sondern mit einem weiteren Nominativ. Das ist der erste Fall. Das wäre auch in Ordnung. Es geht im Griechischen, mit einem Nominativ, einem Vokativ auszudrücken. Aber hier, jetzt wird es interessant, wenn in einem Satz, es steht schon ein Nominativ nämlich da, nämlich Hotronosu, dein Thron, erster Fall. Und wenn zwei Nominative in einem Satz stehen, dann spricht der Gräzist von einem Nominalsatz. Zum Beispiel, der Löwe, der König. Es geht im Deutschen nicht. Da fügen wir das Hilfszeitwort ist ein. Der Löwe ist der König. Muss der Grieche nicht machen. Der kann sagen, der Löwe, der König. Und genau so ein Nominalsatz liegt in Hebräer 1,8 vor. In der Septuaginta übrigens auch, in Psalm 45. Dein Thron, der Gott. Wenn wir das Hilfszeitwort ist einfügen, erhalten wir den Satz, dein Thron ist Gott. Wir sagen, die Herrschaft des Messias kommt nicht aus dem Nichts oder ist einer Okkupation gleich, sondern beruht auf der Herrschaft und auf dem Willen Gottes. Das korrespondiert auch mit Psalm 110, Vers 2. Den Stab deiner Macht wird Jehova aus Zion senden, herrsche inmitten deiner Feinde. Dieser Berg Zion befindet sich nach Hebräer 12, 22 im Himmel, woher also der Messias seine Macht bekommt. Der Thron Gottes ist die Grundlage der Herrschaft des Messias. Das ist der Gedanke hier. Und man sollte an diesem Ausdruck auch nicht Anstoß nehmen, denn ganz ungewöhnlich ist er nicht. Wir sagen ja auch, meine Krone ist Gott oder meine Zierde ist Gott, das ist Liedgut. Oder in der Bibel steht sogar, dein Tempel ist Gott oder mein Fels ist mein Gott. Und über abstrakte Dinge wird gesagt, meine Herrlichkeit ist Gott oder meine Gerechtigkeit ist Gott. Warum sollte man nicht hier sagen können, dein Thron, der messianische Thron, dein Thron ist Gott. Der Messian auf der Grundlage eben der Gottesherrschaft. Jesus regiert nicht autark oder autonom. Es gibt auch Alternativübersetzungen, aber die muss man erst suchen. Und zwar nach meinen Recherchen zwei Stück erstmal Mengeübersetzung. Eher richtig mit dein Thron, ein Gottesthron, also ohne Vokativ. Und dann die französische Jerusalemer Bibel, dein Thron ist wie der Thron Gottes, wie der Thron in Klammern. Also dein Thron ist Gottes, ohne Vokativ. Die deutsche Jerusalemer Bibel allerdings mit Vokativ. Aber sie sagt Elohim, du Göttlicher, als protokollarischen Messiastitel. dein Thron, du Göttlicher, steht für immer und ewig. Damit soll auch klar gemacht werden, es ist nicht Gott, der hier angesprochen ist, der Allmächtige. Ja, diese Übersetzung hat einen klaren Vorteil. Es werden beide Theos-Vorkommen zueinander gestellt. Sie meinen den Vater in beiden Stellen und eine trinitarische Auslegung ist nicht möglich. Jesus nämlich ist Gott. Das kann man damit nicht belegen. Gut, soweit der Gedanke noch. Aber wir fragten ja an, wer ist nun eigentlich der Gott unseres Herrn Jesus Christus und was ist sein Name? Diese Frage stellte ja schon mal jemand, ne? Da brannte ein Busch und Moses fragte den Engel, wie der Name denn wäre. Und die Antwort ist so einfach wie mindestens 6532 Mal in der Bibel nachzulesen. J-H-W-H. Das hebräische Tetragrammaton, der heiligste und höchste aller Namen. Der Name, zu dessen Ehre sich jedes Knie im Namen des Messias Gottes Jesus beugen muss. Epheser 3,14, Philipper 2,10 und 11. Was zeigt, dass niemand Gott unabhängig von Jesus anbeten kann. Die Bedeutung des Namens ist, ich werde sein, der ich sein werde. Manche übersetzen kurz, ich bin. Wie ging Jesus mit dem Namen um? Er lehrte uns, diesen Namen zu heiligen. Und das ist kein Geheimnis. Das Vaterunser ist auf der ganzen Welt bekannt. Und die allererste Bitte, die er in diesem Vaterunser ausdrückt, dein Name werde geheiligt. Ja, manchmal hört man von jemandem Jehova, Yahweh, Yahweh reden oder einfach nur von Jah. Und ich freue mich dann immer, dass dieser große Gott wieder ein bisschen aus seinem Nischendasein herauskommen durfte. Und es wäre nur zu schön, wenn wir Gläubigen hier es alle so handhaben könnten, wie Jesus es gehandhabt hat, der zu seinem Gott betete, Johannes 17, 6 und 26. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkündigen. Nein, Gott ist nicht namenlos. Er selbst sagte, Jesaja 42, 8, ich bin Jehova, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen.
Amen.
Wie ist es im griechischen Text? Kommt da der Name Gottes vor? Das ist eine interessante Sache, Brüder. Und ich habe mir da schon mal ein bisschen Arbeit gemacht, aber ich kann es jetzt nicht hier darlegen, das würde den Rahmen sprengen. Aber in meinem Büchlein werdet ihr da Gedanken dazu finden. Wer ist laut Bibel der allmächtige Gott? Im AT klar. 48 Mal Shaddai, der Allmächtige, auf Gott, JHWH, bezogen. Im NT schaut es da aus. Vielleicht kennen einige das charismatische Lied Jesus höchster Name. Bekannt?
Ja.
Er ist der Friedefürst und
der allmächtige
Gott. Kann das sein? Stimmt das, Brüder? Nein. Jesus hat dieses Attribut allmächtig nie persönlich auf sich angewandt. Und habt ihr gewusst, dass das Wort allmächtig überhaupt gar nicht in der Bibel vorkommt? Es gibt es nicht als Adjektiv oder als Adverb. Es gibt es nur als Nomen. Pantokrator, Allherrscher, von Pan alle und Kratos Kraft, wörtlich alle Krafthabende. 10-mal im NT, 1-mal bei Paulus, 9-mal in der Offenbarung. Schön und gut, aber es gibt ein Problem. Viele erkennen Jesus in dem Allmächtigen, weil in Offenbarung 1,8 folgendes steht: Ich bin das Alpha und Omega. Spricht der Herr, Gott, der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ja, also hier gibt es einige scheinbare Alleinstellungsmerkmale für Jesus, ja, der da kommt und Alpha und Omega. Also dann muss er auch der Allmächtige sein. Ja, diese Logik. Ja. Stimmt das? Nein. Wenn es stimmen würde, dann wäre er der Allmächtige. Aber wenn jetzt schon sein Vater der Allmächtige ist, kann es zwei Allmächtige geben? Das funktioniert doch nicht. Ne? Das ist doch ein Widerspruch in sich selbst. Es gibt noch einen zweiten A und O Text. Offenbarung 21,6. Ich bin das A und O, der Anfang und das Ende. Spricht da Jesus? Nein. Wenn wir den Zusammenhang sehen, von Vers 3 an, eindeutig auf den allmächtigen Gott bezogen. Das zählt Gottes bei den Menschen. Gott selbst wird bei ihnen sein. Gott wird abwischen alle Tränen. Der auf dem Thron saß, sprach und so weiter. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Ja, da ist nicht Jesus gemeint. Und das sollte zunächst genügen, wer noch über den dritten A und O Text in Offenbarung 22,13 was nachlesen will, den verweise ich auf mein zukünftiges Buch. Ich mache mir es da einfach, aber der ist sehr kompliziert, dieser Text, weil da fünf Personen oder Gruppen da durcheinander reden. Und es gab ja früher keine Interpunktion, wo man genau erkennen konnte, wer jetzt was gesagt hat oder dass einer aufgehört hat zu reden. Halten wir also fest, zwei Allmächtige kann es nicht geben, denn das wäre schon komisch, Offenbarung 19,15, wo Jesus als das Wort Gottes bezeichnet wird, wenn wir ihn als Allmächtigen sehen würden, dann würde es heißen, dass Jesus der Allmächtige die Weinkelter des Grimmes und Zornes Gottes des Allmächtigen tritt. Also passt wieder nicht mehr. Wer ist nun eigentlich der Schöpfer des Universums? Schöne Frage, ne?
Das ist halt die Frage. Ja.
Das ist die Gretchenfrage. Das ist eine Gretchenfrage. Da wollen wir mal schauen, was die Gretel herbringt. Wenn wir im ersten Buch der Dinge der Genesis da nachlesen, dann ist es eigentlich ganz einfach. Da wird nur Gott als der Schöpfer dargestellt. Und niemand im Entferntesten wird da auch nur beim Namen genannt. Halt, sagt einer. Was sagt er? Lasset uns Menschen machen. Ja? Also waren ja mehrere. Ne? Zahl wird keine genannt, aber es müssen mindestens noch einer oder zwei gewesen sein. Bei näherer Betrachtung gibt aber dieser Text nicht viel her, weil im nächsten Vers schon es heißt, und Gott schuf den Menschen. Dann war es wieder plötzlich nur Gott. Und um mehr hier ging es auch nicht als um den Menschen. Das Universum war schon da, nur der Mensch hat noch gefehlt, nicht wahr? Und jetzt fragen wir uns doch, wenn warum sollten plötzlich bei Menschen andere beteiligt werden, wenn doch alles Übrige Gott selber alleine geschaffen hat? Alleine? Woher wissen wir das, dass Gott alles alleine geschaffen hat? In der Bibel steht's. Jesaja 42, 5 und 8. So spricht Gott, JHWH. Der die Himmel schuf und sie ausspannte, der die Erde ausbreitete mit ihren Gewächsen, dem Volk auf ihr den Odem gab und den Lebenshauch denen, die darauf wandeln. Ich bin JHWH, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den geschnitzten Bildern. Jesaja 43, 10. Vor mir ward kein Gott gebildet und nach mir wird keiner sein. Jesaja 44, 24. So spricht JHWH, dein Erlöser, und der von Mutterleibe an dich gebildet hat, ich, JHWH, bin es, der alles wirkt, der die Himmel ausspannte, ich allein, der die Erde ausbreitete durch mich selbst. Von keinem Mitschöpfern die Rede. Und in diesem Text kommt ein interessantes Wort vor. Ich weiß nicht, ob sich schon jemand damit beschäftigt hat. Das hebräische Bara. Das ist ein sehr interessantes Wort. Das heißt, wird übersetzt mit erschaffen, geschaffen, schuf und so weiter übersetzt. Aber es steht im Gegensatz zu Asa, einem Allerweltswort, mit über 2000 Vorkommen. Und 96 Übersetzungsmöglichkeiten. Machen, bewerkstelligen, vorbereiten, durchführen. Also nichts Konkretes. Aber Bara ist spezifiziert und meint bei nur 54 Vorkommen und 9 Übersetzungen in der Hauptsache ein schöpferisches, planendes Erschaffen mit klarem Bezug zu Gott. Meint auch Neuschöpfung.
Aus dem Nix. Hm? Aus dem Nix.
Ja, genau. Eine sehr wichtige Differenzierung, die hier auch in Jeremia 31, 22 ist, denn Jehova hat ein neues geschaffen, Bara, auf der Erde. Wenn wir jetzt zu dem Ausspruch, wir wollen Menschen machen, zurückkehren, da steht nicht Bara, da steht Asa. Dann ist kein Aufruf an andere zur Mitgestaltung einer Neuschöpfung Bara darin zu erkennen, sondern einfach, möglicherweise sage ich, der Startschuss zur Schöpfung des Menschen, so ein Signal, eine Fanfare, jetzt kommt die Krone, jetzt kommt der Mensch. Durch Gott selbst, wie wir ja in Jesaja gelesen haben und auch in 1. Mose 1, Vers 17, glaube ich. Und Gott schuf. Aber ist Jesus denn nicht ein Mitschöpfer zumindest? Bei vielen kommt dieser Gedanke. Und es gibt auch Grundlagen, scheinbare. Und ich verstehe das auch gut, wenn man Jesus zu einem Mitschöpfer machen will, wenn man ihn Anteil nehmen lassen möchte an der Schöpfung, weil unser Herr Jesus hat so viel Gutes für uns getan. Und auch ich persönlich würde mich so riesig freuen, wenn ich einen Text in der Bibel finden würde, der ihn auch mit hier autorisiert. Aber es ist leider so, dass nichts direkt für unseren Herrn spricht. Selbst das NT bezeichnet Gott, seinen Vater, an vielen Stellen als den Schöpfer. Matthäus 19,4, Markus 13,19, Lukas 11,40, Römer 1,25, Epheser 3,9, 1. Petrus 4,19, Offenbarung 4,11 und so weiter. Und da bleibt eigentlich nur ein einziger Text übrig.
Kolosser.
Ihr wisst, ihr erkennt ihn, ja. Der Christushymnus aus Kolosser 1, 15 bis 20, den wollen wir jetzt mal aufschlagen. Ihr seid ja schon unterrichtet, dass er jetzt drankommt. Wir wollen da auch eine Weile bleiben. Und dieser Text soll scheinbar der Beweis für Jesu Schöpfertum sein. Kolosser 1, 15 bis 20. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene aller Schöpfung nach der Elberfelder Bibel. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem, und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, Gott in Klammern, ihn in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Lassen wir es dann mal hier aufgeschlagen und fragen uns, ist dieser Text wirklich schöpfungsrelevant? Geht es hier um die Universalschöpfung in diesem Text? Folgende Überlegungen sprechen dagegen. Erstens, es ging hier Paulus nicht um die Frage, wer das All erschaffen hat. Paulus ging es darum, die gnostische Irrlehre zu widerlegen und die hohe Bedeutung des Christus dagegen zu stellen. Zweitens, die Termini in ihm und durch ihn ist alles erschaffen, meinen nicht notwendigerweise den Universalschöpfungsgedanken. Drittens, alle Dinge, Tapanta, müssen keinesfalls absolut gesehen werden, so als würden sie die gesamte materielle Schöpfung Gottes einschließen. Das ganze materielle Universum muss nicht versöhnt werden, Vers 20, sondern sündige Menschen müssen versöhnt werden. Auch Personen in hohen Ämtern sind Tapanta hier für Paulus. Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Vers 16. Also Tapanta, alles oder alle Dinge. Das Wort Dinge gibt es ja hier gar nicht explizit, sondern es wird halt hinzugefügt. Alles, alle Dinge. Das ist oft relativ zu verstehen und meint selten das Universum als Ganzes. Zum Beispiel heißt es in 1. Korinther 12, 6, und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch ist es derselbe Gott, der alles und in allen wirkt. Wirkt Gott alles und in allen? Gibt es dann keine Dämonen mit irgendwelchen okkulten Wirkungen mehr? Ja? Also hier müssen wir aufpassen, und dass wir es nicht absolut sehen. Viertens, und jetzt passt auf, im Kolossertext fehlt ein sehr bedeutsames Schöpfungsattribut. Ein Wort, das einen Schöpfer als solchen viel klarer herausstellen würde, nämlich die Präposition von. 1. Korinther 8, Vers 6. So gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Analog Römer 11, 30 bis 36. Die Verse vor dem Vers 36 sprechen ganz klar von Gott. Das kann man leicht überprüfen. Und der Vers 36 sagt, denn von ihm, ex und durch ihn, dir und für ihn, eis, sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Alles ist von Gott. Aus ihm heraus heißt das praktisch. Ja? Aus dem Vater. Ex huta panta. Von ihm sind alle Dinge. Ein Alleinstellungsmerkmal. Es existiert keine Bibelstelle, die über Jesus sagt, von ihm sind alle Dinge. Dass aber alles durch Jesus Christus ist, die huta panta, kann im Griechischen auch den Vermittlungsgedanken ausdrücken. Durch Vermittlung von Jesus Christus. Jetzt wird es nochmal interessant. Das Wort ktizo, das mit Schaffen oder ktisis ist dann die Schöpfung, übersetzt wird, muss nicht in jedem Fall mit erschaffen übersetzt werden. Es kann, wie im Profangriechisch und im Strong-Lexikon angegeben, ganz einfach nur schaffen, gründen oder einrichten bedeuten. Mit dem Verb ktizo muss nicht immer eine Erschaffung aus dem Nichts gemeint sein, eine Urschöpfung sozusagen. Und das bestätigt auch ein Schulwörterbuch, das heißt Gemoll, ich weiß nicht, ob es jemand kennt. Es gibt zwei interessante Grundbedeutungen für ktizo an. Erstens bewohnt machen, besiedeln, bevölkern und zweitens, aufpassen, gründen, einrichten und übertragen auch, herstellen, schaffen, machen. Und gemäß dieser Übersetzungsvariante müsste Jesus gar nichts Neues im materiellen Sinne erschaffen haben, sondern bereits von Gott Geschaffenes, ex huta panta, einrichten, zusammenbringen, ordnen und verwalten, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Und das sind doch Dinge, die haben doch zunächst nicht mit einer materiellen Schöpfung etwas zu tun, sondern sie sind, ich sag mal, administratorische Bereiche, es sind Strukturen, die wieder in Ordnung gebracht werden müssen, nachdem sie durcheinander gekommen sind und sind zu diesem Zweck auch Jesus unterstellt worden. Und so sagt es auch Epheser 1,10, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Elberfelder sagt es vielleicht noch besser, für die Verwaltung alles unter ein Haupt zusammenzubringen. Auch bei Petrus funktioniert das nicht mit Schöpfung. Er hat einen Gedanken hier, ordnet euch aller menschlichen Schöpfung unter, nein, aller menschlichen Ordnung wird hier übersetzt. Oder Elberfelder sagt Einrichtung. Die englischen Bibeln sagen Institution. Ja, also Institutionen um des Herrn willen. Und mit dieser zuverlässigen Variante könnte Kolosser 1,16 jetzt so lauten. Ihr könnt es jetzt mal mitverfolgen in eurer Bibel. Ich lese das jetzt mal gemäß dieser Variante. Denn in ihm ist alles, Vers 16, ja, denn in ihm ist alles eingerichtet oder geordnet für die Verwaltung zusammengebracht worden, was im Himmel, was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn eingerichtet oder für die Verwaltung zusammengebracht. Hochinteressant, finde ich. Da sehen wir, also wir müssen nicht immer an einer Übersetzung kleben bleiben. Also es gibt Alternativen.
Entschuldigung, ich möchte natürlich dazu sagen.
Könnten wir das zurückstellen, dass wir am Ende darüber dann nochmal ins Gespräch kommen? Ist geplant. Ja? Okay. Siebtens, und doch, wir könnten in einem gewissen Sinne Jesus als einen Mitschöpfer bezeichnen. Warum? Nämlich jemand, der etwas Neues mitgeschaffen hat. Einen neuen geistlichen Menschen. Epheser 2,15. Indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Wer sind die zwei? Das sind die Juden und die Heiden. Ja. Und daraus entsteht der neue geistliche Mensch, der neue Mensch. Dezidiert steht das hier neu. Deswegen konnte Paulus sagen in 2. Korinther 5, 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Analog Galater 6, 15. Vielleicht wäre es korrekter zu sagen, dass Jesus jetzt nicht Mitschöpfer ist, sondern Schöpfungsvermittler. Das hat einen ganz anderen Gedanken, und zwar Schöpfungsvermittler der neuen Schöpfung, des neuen Menschen. Die Epheser-Texte zeigen, dass Gott ja klar der Schöpfer auch des neuen Menschen ist. Und in Christus aber sind wir neu geschaffen durch seine Vermittlung und Dienste. Deshalb dieser Gedanke des Schöpfungsvermittlers. Kommen wir nun zum letzten Punkt. Sicherlich könnt ihr einige Messias-Titel aufzählen. Maschiach, Christus, Kyrios und so weiter. Wir werden ja, glaube ich, vom Josef noch einiges hören über die Titel des Messias. Nicht? Habt ihr getauscht?
Ich beschäftige mich nur mit dem Lamm, dem Priester ja. Und dem König.
Okay, gut. Also ich will das auch jetzt nicht ergänzen, aber ihr kennt einige Titel. Aber kennt ihr auch den Titel Prototokos? Du kennst den ja. Gut, aber es ist sehr komisch, das Wort, ne? Prototokos. Ist besser bekannt unter Erstgeborener oder Erstgeboren. Protos, der Erste, zuerst, Tikto, gebären, kommt 18 Mal vor und 16 Mal bezieht sich das auf die Geburt eines Kindes in einer Frau. Zweimal wird es in übertragenem Sinne auf Ernte oder auch auf die Sünde angewandt. Ein Prototokos ist also grundsätzlich von der Wortbedeutung her ein Erstgeborener in buchstäblichen, zeitlichen Sinn. Um zu verstehen, ob wir ihn auch in übertragenem Sinne, also als Vorrangigen in der Stellung, verstehen dürften, müssten wir mal alle neuen Vorkommen untersuchen. Und wir werden feststellen, dass 7 dieser Stellen Erstgeborene auf Jesus bezogen sind. 2 sind marginal. Da wird von der Maria gesagt, dass sie ihren erstgeborenen Sohn zur Welt gebracht hat. Das ist klar zeitlich zu verstehen. Ebenso würde ich sagen, zeitlich Römer 8, 29, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Hier in Analogie mit Offenbarung 1, 5, der Erstgeborene der Toten. Und Hebräer, ja, weiß ich nicht, vielleicht neutral zu sehen, den Erstgeborenen in den Erdkreis wiederum einführen. So, jetzt wird es aber problematischer mit Kolosser 1, 15. Der Erstgeborene aller Schöpfung. Wie verstehen wir das? Und der letzte Vers ist noch Kolosser 1, 18. Den nehme ich jetzt erstmal vor. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Also nicht nur der Erstgeborene aus den Toten. In allem soll Jesus der Erste sein. Protoion heißt es da, von Protoio, Erster sein. Und hier haben wir jetzt ein sprachliches Problem. Dieses Wort Erster, Protoio, gibt es nur ein einziges Mal an dieser Stelle in der Bibel. Wir haben also keine Vergleichsmöglichkeiten, dass wir sehen könnten, wie das Wort noch an anderer Stelle angewendet wird. Aber wir müssen uns dann am Kontext ein bisschen ausrichten hier oder an dem Vers selber. Er, der der Anfang ist. Das würde ich sagen, ist eine zeitliche Auslegung hier nötig. Er, der der Anfang ist. Es gibt zwar, Schlachter sagt, glaube ich, lassen wir es mal erstmal so stehen. Also der Erstgeborene aller Schöpfung ist jetzt hier dezidiert nicht der neuen Schöpfung. Denn es gibt nur zweimal den Hinweis auf die neue Schöpfung. Und da steht neu auch wirklich drin. Hier steht nur Schöpfung allgemein. Also, es gibt auch keine Präposition, wie es manche Übersetzer verwenden, zum Beispiel über aller Schöpfung oder vor aller Kreatur. Das steht nicht in der Bibel drin, diese Präpositionen. Es steht der reine Genitiv da. Es steht hier der Erstgeborene aller Schöpfung. Punkt. Ich frage, ist Jesus Teil der Schöpfung Gottes? Ist er der Prototokos mit zeitlichem Vorrang? Eine zeitliche Bedeutung wäre denkbar, denn um den Vorrang des Christus herauszustellen, gäbe es ein klares Wort, das ich hier vermisse. Das ist das Wort Archon. Dieses Wort heißt der Erste in Bezug auf den Rang und in Bezug auf die Stellung. Von Archo, Erster sein. Ebenso wie das andere Wort, Protoio, heißt auch Erster sein. Jetzt müssen wir uns fragen, wenn wir es in der Bibel lesen, und zwar in Offenbarung 1,5, da ist davon die Rede, dass Jesus dieser Archon ist, dieser Fürst. Ich lese mal den Text vor und da kommt interessanterweise auch der Protodokos vor. Also der Archon und der Protodokos in einem Vers. Von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten, da haben wir den Protodokos, und dem Fürsten über die Könige der Erde. Und jetzt frage ich an, kann es sein, dass hier mit dem Protodokos der zeitliche Aspekt des Vorranges gemeint ist, während mit dem Archon der Vorrang der Stellung gemeint ist? Sonst, oder ist das eine Tautologie, dass also zweimal dasselbe gesagt wird? Wenn das so wäre, dass wir einen Unterschied machen dürften, dann wäre der Erstgeborene, dann dürften wir den Erstgeborenen aller Schöpfung weder relativieren noch vergeistigen oder in übertragenem Sinne gebrauchen, sondern im Sinne von Offenbarung 3,14 verstehen und dem Engel der Versammlung in Laodicea schreibe, diese sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Schlachter habe ich hier nicht ins Programm genommen, sondern die Elberfelder, weil Schlachter sagt, der Ursprung der Schöpfung Gottes, finde ich Irreführung. Der Gott ist der Ursprung seiner Schöpfung und nicht hier Jesus. Also der Anfang der Schöpfung Gottes wesentlich besser. Also, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder ist Jesus Teil der ganzen Schöpfung Gottes, Jesus das personale Erstlingswerk Gottes, oder zweitens, Jesus ist der Anfang der neuen Schöpfung. Das heißt, er ist der Erste, der wiedergeboren wurde. Und dann müssen wir aber zugeben, hier steht die Beifügung neu nicht. Es steht nur Anfang der Schöpfung, nicht Anfang der neuen Schöpfung. Mir ist bewusst, dass es hier unter uns unterschiedliche Positionen gibt und dass diese Punkt auch in die Frage der Präexistenz hineingeht. Und da werde ich mich jetzt nicht dazu äußern. Da werden Brüder, die sich vorbereitet haben, die Vorträge dazu halten. Deswegen lassen wir das jetzt mal so stehen. Und damit bin ich auch am Ende. So, ich auch. Ja. Ich hoffe, dass der Stoff nicht zu trocken war. Dass ihr euch jetzt hier den Staub aus den Ohren rauspupfeln müsstet. Moment. Unser guter Herr, und das wollte ich verständlich machen, ich hoffe, es ist rübergekommen, unser guter Herr Jesus ist nicht der allmächtige Gott. Er ist nicht der allein wahre Gott, sondern er gab diesem allein wahren Gott immer die Ehre. Und er ist auch nicht Mitschöpfer, er ist bestenfalls Schöpfungsvermittler der neuen Schöpfung des neuen Menschen. Er ist auch nicht Gott der Götter, ja? Haben wir noch nie gelesen. Nur auf den Vater bezogen. Aber er ist König der Könige und Herr der Herren. Offenbarung 17, 14 und 19, 16. Alle Ehre sei ihm, unserem Herrn Jesus, der uns den Weg zum Vater eröffnet hat. Ja, dann danke ich für eure ungeteilte Aufmerksamkeit, auch wenn es ein bisschen lang war. Ja, und es ist ein trockener Stoff wirklich, aber da müssen wir durch. Es ist ein wichtiger Stoff und es war gut, dass wir uns mal diesen Gedanken gewidmet haben. Es wird noch einen Anhang geben in Schriftform, das wird noch ein paar Tage dauern, im Gegensatz zu dem Buch. Das wird wahrscheinlich, ich sage jetzt mal lieber noch nichts. Über Rückmeldungen würde ich mich auf alle Fälle freuen. Ein Bruder hat sich da jetzt schon gemeldet. Diese Rückmeldungen sind mir unglaublich wichtig. Ich möchte ja nichts vergessen, wenn ich da so ein Büchlein schreibe. Es ist das erste Mal, dass ich das mache. Und da ich bin ein bisschen perfektionistisch da und dann brauche ich Rückmeldungen. Bringt sie mir bitte.